Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Cobains ErbenhörerInnen, wir begrüßen euch im Jahr 2023.
Jawohl.
2020 ist hinter uns.
Jawohl.
Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und habt den Jahreswechsel gut übersprungen, erlitten.
Erlitten.
Durchschritten.
Ja.
Er sei euch schön widerfahren. Auf jeden Fall, wir hoffen, es war gut.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Genau.
Und wenn es nicht gut war, dann ist es noch nicht das Ende.
Nee, weil das neue Jahr beginnt gerade und es kann ja alles besser werden.
Nee, ich dachte gerade an diesen Spruch, weißt du, dieses am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Okay.
So, ja. Da habe ich gerade gedacht.
Ja, schön. Okay, schön.
Nee, genau. Es ist ein neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Rien ne va plus. Wir legen hier heute frisch auf für euch. Mit Cobains Erben Goofy. Ich hoffe, wir sind noch im alten Jahr, während wir das aufnehmen. Von daher ist es ein bisschen komisch, das jetzt zu besprechen. Wie war dein Jahreswechsel, Goofy?
Wie war mein Jahreswechsel? Ich vermute nicht sehr spektakulär.
Ja.
Ich bin fürs Spektakel nicht mehr so leicht zu haben.
Nee.
Oder weiteres. Nee, gar nicht mehr so. Ah. Nö, irgendwie, nö. Also jetzt Ende 22 fühle ich mich irgendwie echt schon ein bisschen alt so.
Ja.
Ich fühle mich schon in die Jahre gekommen. Aber vielleicht mit dem Beginn des neuen Jahres und einer kleinen Pause und so, könnte sein, dass alles wieder auf Null gestellt wird und ich bin wieder jung und knackig und frisch.
Neue Power, neue Energie für das, was...
Wer weiß.
Für das, was da noch kommt.
Für das, was da noch kommt. Es kann ja noch vieles Gutes passieren.
Ja, genau.
Und ich bin ja eigentlich ja auch ganz dankbar für das vergangene Jahr, muss ich sagen. Das war für mich echt ein gutes Jahr.
Ah, das ist schön.
Ja.
Das ist super.
Ja.
Ja, du hast deine Karriere bei einem Podcast beendet.
Ja, das stimmt. Ja, es war einschneidend.
Das haben wir ja nochmal in der Weihnachtsfolge von Hossa Talk abgefeiert.
Richtig.
Quasi.
Ja.
Naja, aber jetzt. Cobains Erben!
Cobains Erben. Und du hast einen tollen Vorschlag gemacht.
Ja.
Du hast mich gefragt, Goofy, kennst du den Film Nope? Und wenn nicht, solltest du ihn kennenlernen. Und dann, und du warst so sehr vehement in deinem Vorschlag.
Ja.
Und hast mich auch überzeugt. Ich habe gedacht, ja. Es ist immer gut, wenn Jay von was begeistert ist. Das ist auch immer für den Podcast gut.
Ist immer gut, ne?
Ja. Und außerdem hat mir das auch wirklich Lust gemacht, so wie du das den Film beschrieben hast. Mir ist der Film und der Regisseur untergekommen beim Scrollen, hat man ja manchmal so, du hast eine Serie fertig geschaut und du hast die Filme geguckt, die du gucken wolltest und dann scrollst du so durch Amazon Prime oder durch Netflix oder welche Dienste man da so bucht. Und dann kommen diese Bilder natürlich an einem vorbei. Und ich habe die gesehen, ich habe es wahrgenommen. Den einen Film von Jordan Peele, Get Out, hatte ich sogar mal eine Zeit lang auf meiner Watchlist. Und habe den dann wieder weggenommen, weil es nicht dazu kam und ich keinen Anstoß gehabt habe, zu denken, so, jetzt ist es soweit.
Ja.
Und dann hast du nochmal von Nope gesprochen, der war mir auch untergekommen. Und ich habe gedacht, na, jetzt will ich den gerne mal ausprobieren. Und dann war ich dir echt dankbar, dass du mir diesen Tipp gegeben hast.
Ja, ne?
Ja, ja. Ich meine, ich achte dein Urteil als Filmnerd natürlich sowieso hoch. Also ist ja klar, wenn du sagst, guck dir das an, das ist gut, dann weiß ich, okay, das ist ein guter Film. Aber das habe ich dann gemacht und war wirklich begeistert. Also, ja, wirklich begeistert.
Ist ein starkes Stück Film, ne? Also.
Ja, und genau. Es ist ein starkes Stück Film. Es ist eine ganz eigene Art des filmischen Erzählens, finde ich.
Ja, überhaupt Jordan Peele hat
eine ganz große Eigenständigkeit.
Sehr eigenständige Art.
Total.
Seine Filme zu erzählen. Ich meine, er hat ja immerhin den Oscar für das beste Drehbuch von Get Out bekommen. Das war ja seine erste Regiearbeit und damit hat er gleich einen großen Knall gemacht. Das war 2016 oder 2017, meine ich. Get Out, der ist auch bestimmt noch ein bisschen könnten Menschen kennen, sozusagen.
Ja.
Ist ja ein Regisseur des Horrorgenres, so.
Ja.
Und dann hat er 2019 Us gemacht.
Mhm.
Der ist ein bisschen zwiespältig aufgenommen worden. Und jetzt eben im letzten Jahr 2022 Nope.
Ja.
Und inzwischen, ich habe mich am Anfang nicht schwer getan, das nicht, aber erst beim zweiten Mal gucken, ich habe ihn jetzt nämlich, als wusste, dass wir drüber sprechen, auch nochmal gesehen.
Das habe ich leider nicht mehr geschafft, ihn zum zweiten Mal zu sehen. Habe ich mir eigentlich fest vorgenommen,
ja.
Weil das geht.
Ja,
das sind Filme, die man ohne weiteres
unbedingt mehrmals, sogar. Ja. Also jetzt nach dem zweiten Mal gucken, sage ich, das ist einer der besten Filme des letzten Jahres.
Wow.
Definitiv. Hm. Weil er... Beim ersten Mal gucken, ich habe darüber nachgedacht, warum er mich beim, also ich fand ihn sehr gut, ne? Also sonst hätte ich ihn dir nicht empfohlen, ne?
Ja.
Also ich fand ihn sehr gut und auch spannend und auch interessant und so. Aber gerade bei so Genrefilmen, die ja immer auf einer oberflächlichen Ebene irgendwie so eine, in diesem Fall eine Horror-Science-Fiction-Geschichte erzählen. Aber da passiert unglaublich viel zwischen den Zeilen, sozusagen. Und wenn ich bei dieser Art von Filmen das merke, hier passiert ganz viel zwischen den Zeilen, das aber noch nicht so einordnen kann, dann bin ich manchmal überfordert.
Mhm. Mhm.
Und dann versuche ich sozusagen auf dieser oberflächlichen Story-Ebene, auf der Plot-Ebene, den Film zu genießen und tue es auch. Aber irgendwas liegt dann quer, weil ich denke, das verstehe ich jetzt alles noch nicht so ganz. Und
ja.
Und wenn ich ihn dann noch ein zweites Mal gucke, ging mir bei Fight Club damals auch so, dann plötzlich kann ich das auf den anderen Ebenen noch besser fassen. Und nach dem ersten Gucken hätte ich noch nicht gesagt, das ist einer der besten Filme des letzten Jahres, aber jetzt definitiv. Für mich auf jeden Fall.
Ich mag diesen Moment, wo ich zwar gerne zuschaue, gleichzeitig aber das Gefühl habe, ich verstehe nicht wirklich alles, was hier gerade passiert. Das mag ich, das hält mich nicht davon ab. Es gibt manchmal diese Arthouse-Filme. Ich bin zum Beispiel, ich habe echt Probleme mit David Lynch-Filmen. Ich weiß, unser Freund Marco Michalczyk ist ein ganz, ganz großer Lynch-Fan.
Ja.
Ich habe mit diesem Film ein Riesenproblem, weil ich so wenig verstehe, dass ich noch nicht mal Lust habe, herauszufinden, was ich nicht verstehe.
Ja.
Und die Jordan Peele-Filme, von denen ich jetzt mittlerweile dann die drei geschaut habe, weil mich Nope so begeistert hat, die schaffen es, mich sowohl manchmal ein wenig ratlos zurückzulassen und trotzdem so sehr zu triggern, dass ich aber weiter gucken möchte, weil ich einfach wissen möchte, was gleich als nächstes passiert.
Ja.
Und gar nicht mal unbedingt so sehr mit dieser Cliffhanger-Logik oder diese ist ja irgendwie ein Kunstmittel, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und auch in der Entwicklung des Seriengenres sozusagen immer wichtiger ist, weil die Cliffhanger ja dafür auch zuständig sind, dass du die nächste Folge gucken möchtest. Du willst ja immer geteasert werden, ne? Die ältere Form des Erzählens hat diese Art von Cliffhangern ja eigentlich überhaupt gar nicht. Da hat man auch gar nicht so eine große Spoiler-Gefahr. Also ein Thomas Mann-Roman nachzuerzählen, da gibt es keine Spoiler-Gefahr. Da kannst du spoilern, was du willst. Ne? Das ist kein Problem in dem Fall.
Genau.
Aber bei ganz vielen Geschichten, gerade auch im filmischen Genre, jetzt zum Beispiel, wenn wir über diesen Film reden, ist natürlich so, wir werden spoilern.
Müssen wir.
Das
geht gar nicht anders.
Das lässt sich nicht vermeiden. Aber das ist nicht unbedingt das, was mich da bei der Stange gehalten hat bei diesem Film.
Ja.
Dass ich gedacht habe, ja, wie geht das jetzt aus und wie wird das aufgelöst? Sondern das hat eine ganz starke Faszination, die mich einfach angemacht hat, so muss ich sagen.
Ja, genau. Er hat eine unfassbar filmische Kraft, finde ich. Also es ist sind wahnsinnig intensive Bilder.
Mhm.
Und dazu ist die Geschichte aber auch so ein bisschen quirky erzählt. Also er hat auch so Arthouse-Anteile irgendwie, weil es so offbeatig, nicht so normal, also das ist kein normaler Horrorfilm.
Nee.
Da ist zum Beispiel Get Out wesentlich näher am normalen Horrorgenre, sage ich jetzt mal so. Ne?
Ja,
und wie gesagt, ich glaube, bei mir ist das dann, ich finde das dann geil, aber ich habe das Gefühl, ich ich kann den ganzen Film noch nicht fassen.
Ja.
Und dann denke ich, ja, der war gut. So. Mhm. Und wenn ich ihm dann noch eine Chance gebe, und wie gesagt, ich bin ja ein großer Freund davon, gerade solche, so eine Art von Filme, wo du spürst, dass da mehr drinne steckt, sozusagen. Das nochmal, wenn die Plot-Sache erledigt ist. Weißt du?
Okay.
Ja. Wenn ich mich nicht mehr auf den Plot konzentrieren muss, weil ich weiß, wie es ausgeht, dann kann ich mich auf all die Feinheiten konzentrieren.
Verstehe. Ja. Das würde ich tatsächlich auch gerne nochmal machen, nach unserem Gespräch, dass ich mir Nope nochmal anschaue und dann tatsächlich, weil ich weiß, wie die Story läuft, nochmal auf die Bildkomposition achte oder so, das Erzähltempo und so weiter.
Ja, und es ist ja eben auch, also ich finde, eine ganz schön lange Zeit von dem Film verstehst du auch nicht recht, was da eigentlich so passiert.
Nee.
Ne? Warum diese Rückblenden zu dieser Sitcom kommen, wo der Affe durchdreht und so.
Ne? Ja, genau,
das schnallst du ja irgendwie gar nicht. Und ich habe eben immer gedacht, da gibt's jetzt bestimmt eine Verbindung zu dem UFO.
Ja.
Gibt's ja auch, aber nicht so, wie man denkt.
Zu unseren Gästen sagen wir ja an dieser Stelle immer, aber bevor wir weiterreden, müssen wir dich erstmal kennenlernen.
Ja, genau.
Und das müssen wir zu dem Film jetzt vielleicht auch nicht so sagen. Also man müsste vielleicht erstmal tatsächlich erzählen,
worum es eigentlich geht.
Worum es überhaupt geht.
Und vielleicht sollten wir es zumindest noch einmal ganz deutlich sagen. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ihr könnt gerne weiterhören und dann werden euch bestimmte Plotpoints halt verraten. Oder ihr macht jetzt aus und schaut euch Nope an und hört dann weiter.
Ja.
Das wäre sehr zu empfehlen, würde ich mal so sagen. Aber wir wollen euch natürlich nicht als HörerInnen verlieren. Von daher, vielleicht ist das Horrorgenre auch gar nicht euer Genre. Und ich würde trotzdem sagen, der Film lohnt sich auch für nicht horroraffine Menschen.
Total.
Finde ich
total. Das trifft eigentlich auf alle drei Filme zu von Jordan Peele, die ich gesehen habe. Es hat Horrorelemente, aber es bedient mehrere Genres.
Immer, ne?
Ja, und es ist kein reiner Horror-Movie. Und es ist der eine Film hat stellenweise auch ziemlich brutale Szenen, das schon.
Ja.
Aber das geht nicht in dem Begriff Horror auf. Also ich finde, der gerne gute Filme guckt, kann sich das eigentlich anschauen.
Definitiv. Also Filmfreunde, Filmfans, glaube ich. Also gerade an Nope, weil es da auch um das Thema Film geht irgendwie und um das Thema Schauen und Zuschauen.
Genau.
Also auch wenn ihr keine Horrorfreunde seid, glaube ich, könntet ihr eine Menge Spaß oder zumindest Kribbeln bei diesem Film erleben. Und ich meine, der hat auch seine bisschen brutaleren Szenen, aber auch die werden geschickt verpackt.
Jo.
So, ich meine, du sprachst wahrscheinlich gerade von Us, ne?
Us ist, finde ich, vor allen Dingen der am ehesten, einer der drei Filme, den ich als einen Horrorfilm bezeichnen würde.
Genau.
So.
Ja, ja, genau. Okay, aber jetzt von der Metaebene runter.
Also worum geht es überhaupt?
Worum geht es überhaupt? Goofy, erzähl du doch mal. Du bist bei sowas immer so gut.
Ich versuche das mal. Also die Geschichte spielt grundsätzlich auf einer Ranch im Süden der USA, in der Nähe von LA, in der Nähe von Hollywood. Das ist eine Ranch, wo Pferde dressiert werden, die dann in Filmproduktionen zum Einsatz kommen. Diese Arbeit läuft mittlerweile nicht mehr allzu gut, weil die moderne Filmtechnik es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr unbedingt so notwendig macht, so gut dressierte Pferde bei den Filmproduktionen einzusetzen. Aber das Geschäft läuft noch so einigermaßen. Und dann erleben wir, wie der Vater, der Senior, dieser Arbeit an einem sonnigen Tag auf eine ganz merkwürdige Weise stirbt. Es rasen nämlich plötzlich so Metallteile vom Himmel, die zischen durch die Gegend wie Projektile, treffen den alten Mann und töten ihn, auf dem Pferd sitzend. Und es ist überhaupt gar nicht klar, was da überhaupt passiert ist. Die Umstehenden haben noch so etwas wie so verzweifelte Schreie, panische Schreie gehört in der Luft. aber niemand weiß, wo es herkommt und hinterher wird behauptet, es sei irgendein Flugzeug gewesen oder ein Flugzeugabsturz oder irgendwas sei in dieser Art sei passiert und da wären dann eben Metallteile durch die Luft geflogen und hätten Schaden angerichtet, so. Der alte Mann ist also tot und der Junior, OJ heißt er, glaube ich,
OJ,
muss jetzt diesen Betrieb fortführen. Ist ein ziemlich wortkarger junger Mann, der nicht unbedingt durch große soziale Kompetenz auffällt, aber der jetzt irgendwie die Geschäfte übernehmen muss und darin auch gar nicht so besonders gut ist. Man erlebt ihn dann bei einer Filmproduktion, wo er dann also wieder ein Tier vorführen soll und da irgendwie vor den Greenscreen führen soll. Das funktioniert nicht richtig. Das Tier tritt da irgendwie die Gegenstände durch das Studio und so weiter. Und es läuft alles irgendwie gar nicht so richtig gut. Und in dieser Situation finden wir den jungen Mann und seine ein bisschen durchgedrehte Schwester wieder, die sich ihm anschließt. Und ihnen fällt plötzlich ein merkwürdiges Phänomen am Himmel auf. Ihnen wird klar, dass sie am Himmel eine Wolke entdecken können. Und zwar schon seit langer Zeit, schon seit Monaten, die sich ganz offensichtlich nicht verändert.
Ja.
Und sie fragen sich, was das wohl für ein Phänomen sein soll.
Die sich nicht bewegt.
Die bewegt quasi sich einfach nicht.
Die bleibt einfach immer an der gleichen Stelle stehen. Und das merkt man eigentlich so gar nicht unbedingt.
Ja.
Aber man muss davor vielleicht noch erzählen, dass OJ in einer vorangegangenen Nacht tatsächlich eine Erscheinung am Himmel gesehen hat, die aussieht wie eine fliegende Untertasse.
Ja, genau.
Kann man schon so sagen.
Irgendein Objekt, was sich wahnsinnig schnell bewegt und dann sich auf wahnsinnig wieder schnell verschwunden ist. Ja, und sie wollen der Sache auf die Spur kommen, und zwar, weil sie denken, das könnte ja wirklich so ein UFO sein oder so. Und wenn es uns gelingen könnte, das zu filmen, dann könnten wir damit ganz groß ins Fernsehen kommen. Vielleicht sogar bis zu Oprah Winfrey in ihre berühmte Talkshow. Und das würde hier auch unsere ganzen wirtschaftlichen Probleme natürlich auf einen Schlag lösen.
Genau. Also installieren sie auf dem Dach ihres Hauses und um das ganze Haus herum lauter Kameras, die das filmen sollen. Das Problem ist nur, dass immer wenn dieses Objekt auftaucht, fällt der Strom aus.
Ja.
Also immer wenn es näher kommt, geht der Strom aus und wenn es wieder weggeht, geht der Strom wieder an, was übrigens tatsächlich in UFO-Sichtungen immer mal wieder berichtet wird, dass solche Phänomene wahrgenommen werden, sozusagen.
Also ja.
Es ist jetzt passt gut zur UFO-Mania, sozusagen.
Es gelingt ihnen also nicht, dieses Ding zu filmen, aber da passiert noch etwas Merkwürdiges. Es gibt einen weißen Hengst auf der Ranch, das ist sozusagen der Platzhirsch, könnte man sagen. Ja. Ist übrigens das Tier, auf dem der Vater auch geritten ist, als er gestorben ist, als er von diesem Projektil getroffen worden ist.
White Ghost heißt das.
Genau.
Ich.
Und dieses Pferd, dieser weiße Hengst, stürmt plötzlich raus in die Prärie, und weil er von irgendwas fürchterlich aufgeregt ist, OJ versucht ihn einzufangen, es gelingt ihm aber nicht. Und irgendwann muss er beobachten, wie Ghost also plötzlich eine Begegnung hat mit diesem fliegenden Ding aus dem Himmel und von dem Ding eingesaugt wird.
Ja.
Er wird in die Luft gehoben und wird eingesaugt, verschwindet in einem großen Loch am unteren Bauch dieses Dinges und verschwindet. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass OJ denkt, okay, das ist auch gar nicht mal so ungefährlich, was mir hier gerade begegnet. Was könnte das sein?
Genau. Und was ist nun hier mit diesem UFO los?
Ja.
Naja, es ist ein wichtiger Plotpunkt ist, dass es quasi auf der Nachbar-Ranch, dort ist, wie heißt der nochmal?
Jupe
heißt Jupe, genau. Ja. Koreaner, glaube ich, ne? Ein koreanischer Cowboy, kann man sagen, der ein großer Kinderstar war, mit einer als Kid Sheriff irgendwie so eine Fernsehserie hatte und dort ein großer Star war und der sozusagen seine Vergangenheit mit so einer Art Wild West Kid Sheriff Welt, so einer Ranch aufgebaut hat, so Vergnügungspark-mäßig.
Genau.
Wo man quasi irgendwelche Kunststücke sehen kann und wo es dann irgendwelche Veranstaltungen mit Pferden und Reitern und so Cowboy-mäßig gibt. Und der OJ verkauft dem immer Pferde, ja, um irgendwie ihre finanziellen Probleme zu rumzukriegen, sozusagen. Also es stellt sich dann heraus, dass Job quasi auch dieses UFO gesichtet hat.
Genau, der weiß da auch, dass es, ja, da ist. Und der baut das in Shows ein.
Genau, in seine Show ein,
ja,
sozusagen.
Als eine große Attraktion, wo er dann die Leute auf der Tribüne Platz nehmen lässt und dann große ankündigende Reden hält und dann ihnen also sozusagen die Erscheinung dieses Dinges im Himmel da vor Augen führt.
Genau. Und das geht irgendwann schrecklich schief.
Ja.
Und daran ist OJ nicht ganz unschuldig. Das müssen wir jetzt nicht ausführen. Mhm. Auf jeden Fall, irgendwann geht das in der Weise schief, dass diese gesamte Veranstaltung, also alle Zuschauer und Dupe und werden in das, werden aufgesogen. Und es ist relativ klar, dass dieses UFO not amused ist wegen dessen, was OJ vorher gemacht hat.
Ja.
Und dann im Grunde ein Stück weit auf die Jagd geht, nämlich OJ und seine Schwester und diesen freundlichen jungen Mann vom Elektroladen, der ihnen die Kameras installiert hat, irgendwie, die kriegen richtig Angst,
ja,
und während eines Sturmes regnet es dann Blut auf ihr Haus, in dem sie sich verbarrikadieren und verstecken,
ja,
und natürlich keine Hilfe rufen können, weil die technischen Geräte ja nicht funktionieren, weil kein Strom geht, wenn das UFO über ihnen ist.
Genau.
Und das ist eine ganze Nacht dort und man kriegt quasi mit,
macht sich richtig auf die Jagd.
Ja,
ne?
Macht sich richtig auf die Jagd, ja, und man kriegt quasi mit, dass die, dass es quasi die Zuschauer, die es aufgesogen hat, anscheinend verdaut.
Ja, und das ist auch der Moment, glaube ich, wo sie verstehen, oder? Das,
ja,
ist gar nicht ein Raumschiff oder,
genau,
so, sondern das ist so eine Art Tier. Das ist ein Wesen an sich.
Also es ist ein Monster.
Das ist ein Monster, ja.
Ein fliegendes Monster,
ja,
wo es auch immer herkommt. Und genau, es ist...
Und das scheint irgendwo zu glauben, dass das sein Territorium ist,
ja,
was es verteidigt und wo es sich dann eben auch von Lebewesen ernährt und was es scheinbar auch dann, ja, verteidigt gegenüber Konkurrenten.
Genau, und unsere quirky Helden sind nun, also stehen nun vor der großen Frage, hauen sie ab oder versuchen sie immer noch den sogenannten Winfrey-Shot zu kriegen?
Ja.
Sie entscheiden sich für Letzteres und dann gesellt sich noch ein berühmter Dokumentarfilmer zu ihnen, der mit seiner IMAX-Kamera, die er so gebaut hat, dass die kein Strom braucht, sondern,
genau,
mit einer Kurbel funktioniert,
ja,
versucht eben Bilder von diesem Monster einzufangen, von diesem fliegenden Wesen.
Genau. Und um das herzustellen, stellen sie dem Monster eine Falle. OJ reitet auf dem schwarzen Hengst Lucky in die Prärie hinaus und
meine Güte, wir erzählen jetzt wirklich echt den ganzen Film, aber
okay, egal. Aber er versucht eine Falle zu stellen, sie versuchen das Monster anzulocken, um es dann eben zu filmen. Und das Ende vom Lied ist, dass es fast fürchterlich schief geht.
Mhm.
Es sterben noch mal ein paar von ihnen, zumindest der Filmemacher stirbt, weil er den richtig geilen Shot einfach haben möchte.
Ja.
Und als es fast schon so aussieht, als würde das Monster gewinnen, fällt der Schwester von OJ die rettende Lösung ein, wie sie das Monster besiegen können. Und das gelingt ihnen dann auch.
Ja.
Und
und am Ende haben sie sogar auch noch den Opera-Shot.
Ja, genau.
Gut.
Das ist die Story. Also darum geht's.
Das ist die Story, sozusagen. Warum ist das so faszinierend?
Mich hat es so fasziniert, weil es eben, für mich beginnt es mit der Erzählweise. Der wird manchmal langsam erzählt.
Ja.
Und der Film lässt sich ganz viel Zeit. Der Darsteller, der den OJ spielt, spielt den fantastisch. Also einen drögen, mundfaulen, irgendwie langweiligen Typen. Man kann den auch bei Get Out auch bewundern.
Genau. Und das spielt er völlig anders.
Das Spiel ist ja vollkommen anders. Deshalb musste ich mir diesen Film auch unbedingt anschauen, weil ich wissen wollte.
Ist das so?
Ist der so? Ja. Oder, also, der kann auch anders. Ja. Der spielt diesen Typen so fantastisch und das ist alles ist so super slow. Ja. Das ist so, konträr zu dem, was man sonst so an Monster-Movies kennt, wo das irgendwie wohl ein Highlight das nächste jagt und wo sich die Spannung bis ins Unerträgliche aufbaut und so. Es gibt echt Stellen, wo es einfach langsam vonstatten geht.
Ne? Ich würde sogar sagen, echt die erste Stunde ist sehr ruhig erzählt. Es gibt ein paar Rückblenden und so Huch-Momente, die werden schon eingebaut, ja, ja. Ne, damit man nicht so als Genrefreund auch nicht vollkommen auf dem Trockenen sieht. Aber ansonsten ist die erste Stunde wirklich relativ fast belanglos, könnte man denken.
Ja.
Weil es sich wirklich ganz langsam aufbaut und dafür dann in der zweiten Stunde nimmt er dann ziemlich Fahrt auf.
Mhm. Dafür. Tut er, das ist wahr. Ja. Das ist das Erste, was mich an dem Film fasziniert. Das Zweite ist, dass ich irgendwann nicht mehr das Gefühl gehabt habe, das ist ein totaler Skandal, das ist ein totaler Wirklichkeitsbruch, der hier stattfindet. Das ist ja ganz oft so bei Monsterfilmen oder bei Alienfilmen. Die Welt läuft so vor sich hin und auf einmal, bam, taucht das andere auf, die andere Wirklichkeit und du denkst, Hilfe, mein ganzes Wirklichkeitsverständnis geht kaputt und so. Darauf fußt Horror ja ganz, ganz oft. Ne? Genau. Dieser Bruch mit dem Wirklichkeitsverständnis. Ja. Diesen Auftauchen des total anderen. Bei diesem Film habe ich das Gefühl, dass man irgendwann denkt, naja, das ist halt Teil der Wirklichkeit, ne? Also es gibt Pferde, es gibt Menschen, es gibt Aliens, ne? Manche sind gefährlich, manche nicht. Und das fand ich total faszinierend. Natürlich will man so wie der Kampf gegen den weißen Wal oder so, man will natürlich auch wissen, schafft Captain Ahab das Monster zu erlegen oder nicht, das ist irgendwie schon ein Teil der Spannung, aber es ist nicht dieser Affront, dass ich so denke, mein Wirklichkeitsverständnis wird hier in Einzelteile zerlegt.
Ja, genau. Es hat am Anfang, also wo du immer noch denkst, es geht um ein UFO. Ne? Mhm. Damit spielt der Film ja sozusagen, dass er diese Geschichte, dass es ein Monster ist oder ein Wesen, was gefährlich ist, das dauert ganz schön lange, bis der Gedanke klar wird sozusagen.
Ja, das stimmt.
Und an der Stelle, wo es zum ersten Mal auftaucht, so diese zwischen den Wolken durchfliegt und da hat es, finde ich, noch ein bisschen was von diesem, oh, andere Wirklichkeit so. Aber ich finde, ab dem Punkt...
Weil es ja auch UFO-Geschichten zitiert.
Genau.
Davon leben die ja. Dass so, oh, da ist ja doch eins. Die komischen grünen Männchen oder die Dinger mit Area 51 oder so. Genau. Die bewegen sich so schnell und sind wieder weg und so.
Ja.
Genau, das ist so dieser UFO-Kitzel. Aber der legt sich irgendwann.
Ja, genau, der legt sich. Und als dann klar ist, dass es quasi... das könnte auch ein Tiger sein.
Ja.
Also dass es ein Lebewesen ist.
Ja.
Das fliegt halt da oben rum und sieht aus wie ein großer Cowboyhut. Was übrigens auch spannend ist, weil der Film durchaus eben auch mit Western-Elementen spielt. Also es ist ein interessanter Genre-Mix. Das könnte man auch nochmal sagen. Das fand ich nämlich auch so faszinierend. Er spielt mit Horror-Elementen, er spielt mit Sci-Fi-Elementen, er spielt mit Drama-Elementen, er spielt mit Western-Elementen.
Stimmt.
Und dazu ist es, und dazu kommen wir dann wahrscheinlich später auch noch, in irgendeiner Form auch eine Reflexion über das Kino an sich oder den menschlichen Wunsch, ein Spektakel zu erleben oder sowas. Das auch noch sozusagen.
Ja.
Und das macht es ziemlich gut. Und es gibt diese tolle Szene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo OJ quasi von dem Monster verfolgt wird und der flüchtet in so eine Scheune. So, in so eine Scheune und da kommt es zum ersten Mal sehr nah ran.
Ja.
Und du siehst quasi OJ stehen und seinen Kopf und über ihm dieses Monster Und das sieht aus wie ein riesiger Cowboyhut.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Der in die Luft geflogen ist.
Mir sofort.
Und über ihm schwebt, sozusagen.
Ja. Ja.
Und das dann in dieser ganzen Pferdewelt.
Das
und
ist cool.
Und am Ende werden ständig Western-Szenen zitiert. Und Western-Musiker eingespielt
das
und solche
stimmt,
Sachen. Das ist schon wirklich Hammer.
Ja. Und da fällt mir auch ein, auch dass der Filmemacher, der sitzt ja hinter seiner Kamera wie hinter so einer wie so einem Maschinengewehr,
ja,
was man so drehen muss, ne?
Genau.
Und der sieht auch irgendwie so Cowboy-Western-mäßig aus. Der ist so ganz in Schwarz gekleidet, so ein Haudegen so.
Genau.
Und er hängt da so hinter seiner Kamera und
versucht. So der schwarze Cowboy.
Der schwarze Cowboy. Das stimmt. Du hast recht.
Ja.
Das ist mir so nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ja. Stimmt. Das ist geil.
Na, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Also ab dem Punkt, wo das quasi ein Lebewesen ist, verliert es diesen, obwohl das natürlich ein unbekanntes Lebewesen ist,
ja,
aber wie gesagt, es könnte auch ein Drache sein oder irgendwie ein Flugsaurier, also wo man irgendwie sagt, das gab's mal oder das gibt's oder so.
Genau.
Auf jeden Fall ein gefährliches, fliegendes Wesen.
Ja.
Und da hat es dann, und da ist plötzlich dieser Sci-Fi, also dieser Einbruch einer anderen Wirklichkeit plötzlich nicht mehr so da. Und ich glaube, das ist ja auch eins der Themen dieses Films, quasi wilde Tiere zu zähmen.
Genau.
Genau. Ne, das haben wir in der Geschichte mit den Pferden, das haben wir in diesen Rückblenden auf diese Sitcom, wo der junge Joop mitspielt mit dem Affen, Gordy, und nun eben auch mit diesem, nehmen wir mal an, es ist ein außerirdisches Monster, Flugwesen, keine Ahnung.
Genau, die Story mit dem Affen muss man nämlich vielleicht kurz mal erwähnen, das ist nämlich am Anfang wirklich vollkommen verwirrend und man muss es sich auch am Ende des Films so irgendwie ein bisschen herleiten, welche Rolle es überhaupt spielt. Der Film beginnt mit einer ganz fürchterlichen Szene, denn da wird eben diese irgendwie total niedliche Serie abgedreht mit diesem lustigen Schimpansen, der Gordy heißt und den alle lieben und der so eben einfach das lustige Familienmitglied ist. Und dieser Schimpanse wird in der Serie wird ihm eine Geburtstagsfeier veranstaltet, weil er Geburtstag hat und es platzen dabei die Ballons. Und da rastet der Affe vollkommen aus und tötet alle Schauspieler und Leute am Set.
Ja. Aber das sehen wir am Anfang nur angedeutet.
Diese Szene wird immer vollständiger.
Ja.
Es beginnt aber damit, dass Leute schreien und weinen und ein blutverschmierter Schimpanse auftaucht und Leute, die am Boden liegen, endgültig tot klopft und so. Und man fragt sich, was ist, okay, wird das jetzt gleich aufgelöst? Und dann kommt ein ganz harter Schnitt und es wird gar nicht aufgelöst.
Nee, null,
gar auf nichts. Einmal sind wir auf der Pferderanch.
Ja.
Und man fragt sich, hä? Was soll das denn jetzt?
Ja.
Aber genau dieses Verhältnis, der Mensch im Kontakt mit Tieren, die er vielleicht auch glaubt, domestiziert zu haben, und die dann sich plötzlich als immer noch ganz schön wild herausstellen, dieses merkwürdige Verhältnis und dann eben auch diese Frage, verstehe ich dieses tierische Gegenüber eigentlich wirklich? Oder ist es nicht auch irgendwie etwas vollkommen, immer noch für mich vollkommen Fremdes?
Ja.
Das ist ein ganz grundlegendes Thema und das bestimmt eben auch das Verhältnis zu diesem Ding im Himmel da.
Jean Jacket taufen sie es, glaube ich.
Jean Jacket.
Meine ich.
Kann sein.
Jean Jacket. nach dem Pferd, was OJs Schwester nicht bekommen hat.
Stimmt.
Weil der Vater das für irgendeine Western-Serie zähmen musste. Und eigentlich war es ihr versprochen.
Stimmt.
Und darin, also das wird irgendwann erzählt, darin kommt ein gewisser Konflikt zwischen ihr und dem Vater raus, der dann auch später dann stirbt, aber als Kind quasi.
Genau.
So, und dieses Flugwesen wird nun Jean Jacket getauft von OJ.
Und das ist total aussagekräftig, dass man diesem Alien diesen Pferdenamen gibt. Und damit wird dieses Wesen nämlich in die Reihe der Lebewesen, die es da nun mal in dieser Geschichte gibt, sozusagen eingefügt.
Genau.
Das ist jetzt auch ein Lebewesen, was eben hier ist, wie alle anderen auch.
Ja.
Und damit ist auch dieses Alien-Ding plötzlich weg. Das ist plötzlich kein Alien mehr in dem Sinne oder ein UFO, sondern das ist jetzt eben auch ein Tier.
Auch ein Tier,
ja.
Genau.
Das hat mich sehr fasziniert, weil du mich mit Tieren ja sowieso triggern kannst. Ne? Mhm. Also treue Kobenz-Erben-HörerInnen wissen, dass ich zwei Nymphensittiche habe. Aber bevor ich die Nymphensittiche habe, habe ich mich auch schon viel. Ich habe Tiere gemalt und mich mit Tiere beobachtet.
Stimmt, das
und
ist so. Das ist ein Thema, was ganz oft in deinen Bildern vorkommt.
Ja, total. Und es ist eben exakt das Thema, diese Fremdheit im Vertrauten, die mich auch fasziniert, schon immer. Wie viel verstehe ich von diesem Lebewesen eigentlich wirklich, dem ich da begegne?
Ja.
Auch selbst wenn ich das Gefühl habe, ich kenne schon sehr, sehr viel davon und dann überrascht es mich doch, es ist doch irgendwie das vollkommen andere im Vertrauten, was echt faszinierend ist und das ist eines der grundlegenden Themen dieses Films.
Ja.
Ne?
Ja.
Das hat mich sehr fasziniert, deshalb habe ich den eben auch wirklich gerne geguckt.
Genau, ja. Und interessant ist, also ich sag mal, in diesem, bei Jean Jacket, dem Monster, findet sich wenig Vertrautes, so.
Ja.
Aber bei Gordy, dem Affen, der durchdreht.
Das stimmt.
Den wir dann eben später in der Rückblende diese Szenen nochmal wirklich sehr prominent gezeigt kriegen, weil Joop, nämlich der einzige Überlebende oder fast der einzige Überlebende dieses Massakers war,
ja.
Also dieser koreanische Cowboy den von der anderen Ranch,
ja.
So löst sich dann sozusagen auch dessen, also auch die Geschichte, warum wir die gezeigt kriegen, auf.
Ja.
Und hier haben wir genau diese Fremdheit im Vertrauten.
Ja.
Weil dieser Gordy, der Affe, ist ja ein fröhlicher Held einer Sitcom. Alle lachen, er ist der Megastar. Mhm. Alle vertraut, sie feiern seinen Geburtstag an dem Tag, genau. Als er dann durchdreht.
Ja.
Und plötzlich ist er ganz fremd.
Mhm.
Und es gibt eben dieses Blutbad und richtet dieses Blutbad an.
Man könnte fast so weit gehen, glaube ich, und sagen, der Dupe versucht als Erwachsener erneut dieses ganz Tier genau. Zu domestizieren.
Ganz genau.
Ne? Weil es gibt,
100%.
Er hat sich ja als Junge auf dem Set der Serie unter dem Tisch versteckt und der Affe Gordy entdeckt ihn irgendwann tatsächlich.
Ja.
Und der Junge denkt, jetzt tötet der mich auch. Und da plötzlich kommt es zu einer eigentlich total rührenden Begegnung zwischen Affe und Junge. Die versuchen gerade, sich noch so die Ghetto-Faust zu geben.
Ja.
Und es scheint so zu sein, als wollte der Affe den Jungen verschonen und wollte gar nichts Böses von ihm. Und ja. In dem Moment wird er erschossen. Von
den der Affe.
Der Affe.
Gordy.
Gordy von den ja. Leuten, die dann auf das Set kommen und da die Ordnung wiederherstellen.
Sozusagen. Aber weißt du was? Die Szene, die ist ja also relativ lange, wo die ja. beiden Fäuste, um die Ghetto-Faust zu machen, aufeinander zugehen.
Genau.
Weißt du, was das für eine Szene ist?
Das ist Schaffung des Menschen.
Ja, Michelangelo.
Ja.
Also, das ist
stimmt.
Die Szene und dann,
stimmt.
Und letzten Endes ist das ja, das Ganze ist ja, dient ja als Bild für das spätere Monster, was
ja.
Duke dann
genau.
wieder, wo er dann auch seinen Zuschauern sagt, ihr werdet heute Abend was erleben, ihr werdet völlig verändert hier weggehen,
ja.
weil quasi er davon ausgeht, das sind Außerirdische
mhm.
und eine quasi göttliche Begegnung wird stattfinden. Also wieder,
ja.
Die Fäuste werden, also der Finger wird sich treffen,
ja.
Gott und Mensch, die Außerirdischen und so weiter. Das ist seine Erwartung. Also das wird nicht erklärt, aber das kann man sich später erschließen,
genau.
sozusagen.
Genau.
Aber dann geht halt alles schief.
Und dann geht alles schief. Also es scheitert eigentlich zum wiederholten Mal,
ja.
dass der Mensch versucht, dieses andere Wesen zu zähmen, sich gefügig zu machen, da vielleicht eine Begegnung herzustellen und
ja.
dann ist es eben doch ganz anders und doch gewalttätig. So.
Ja.
Es gibt eine Szene, wo OJ versteht, was Jean Jacket macht. Es gibt nämlich, er erinnert sich plötzlich an eine Situation, wo sein Vater noch lebt und Ghost stolziert über das Gelände und wiehert und scharrt mit den Hufen und so. Und da sagt der Vater zu seinem Sohn, look at Ghost, he's acting all territorial again. Also er spielt sich hier auf als der Platzhirsch, als der Macker sozusagen, ne? Was meine Nymphensittiche auch machen übrigens, ne? Um einfach allen zu zeigen, ich bin hier der Boss, guck mich an, Baby. Und er erinnert sich an diese Szene und denkt plötzlich an das ebenfalls weiße Ding im Himmel. Das ist ja auch weiß, das ist ja eine offensichtliche Parallele. Und ich glaube, in dem Moment versteht er, das act auch territorial. Das ist hier... Das glaubt, das ist hier sein Revier, in das wir eingedrungen sind, sozusagen.
Genau. Und noch eine interessante Sache, die mir ehrlich gesagt erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen ist, der Joop, der ja quasi diese Western-Show zu einer außerirdischen Show umgemünzt hat, der ja sozusagen eben und der damit schon mehrmals anscheinend gute Erfahrungen gemacht hat, weil Jean Jacket kam und das Pferd, was ihm zum Opfer, sage ich es jetzt mal, angeboten wurde, genommen hat und alle, Außerirdische, yay, so, also ne, so wie auch der weiße Hengst hochgenommen worden ist und quasi die, und man merkt, dass Joop denkt, eines Tages werden sie ihn, werden sie die Menschen mitnehmen, die Außerirdischen.
Ja.
Und dann werden wir neue Welten.
Eine Form von Himmelfahrt.
Eine Form von Himmelfahrt.
Ja, stimmt.
Und dabei ist mir dann aufgefallen, die Pferde, die er dem anbietet, das sind ja die, die er von OJ kauft.
Ach, stimmt.
ja, also quasi... OJ will die eigentlich wieder zurückkaufen, sagt er, weil er nur um Zeitüberbrückungen braucht, geldmäßig.
Genau.
Aber
die werden verfüttert.
Gut, er denkt nicht, dass er die verfüttert, muss man auch sagen, weil er ja denkt, das ist ein UFO.
Ja.
Und dann sehen wir aber auch einen kurzen Blick in das Monster hinein und sehen, wie die Menschen, die da hochgesaugt werden und die Pferde da in dessen merkwürdigen Gedärmen. Das ist eine ganz kurze Einstellung, aber es ist recht
furchtbar. Das ist so, würde ich sagen, die Horrorszene.
Die Horrorszene,
genau.
Also die mit Gordy ist schon auch.
Die ist auch eine
krasse Horrorszene.
Aber die hat mich wirklich bewegt. Also, bei Gordy konnte ich irgendwo tatsächlich irgendwie auch noch nachvollziehen. Ja. Also ein gezähmter Affe rastet irgendwann aus.
Ja.
Und
das war so ein Stephen King-Moment eigentlich.
Irgendwie schon.
Der Affe, der...
Ja, und dann denkt, ja, das verstehe ich irgendwie auch. Was setzt ihr dem auch diese scheiß Hütchen auf und blas Luftballons auf? Aber wie diese Leute da reingezogen werden und durch das Verdauungssystem gezogen werden und wie sie dabei auch minutenlang beobachten können, das ist schon echt fies, muss
ich sagen. Minutenlang ist es nicht.
Das ist nicht also so lang. Es kam mir so lang vor.
Es kommt einem so vor. Also es sind wahrscheinlich... keine Ahnung, 10, 20 Sekunden oder so.
Ja. Mir kam es fürchterlich lang vor, weil ich wirklich mitgelitten habe. Das fand ich ganz fürchterlich, ja.
Kennst du eigentlich schon das Goofigramm? Hallo, ich bin Goofy, ich bin Künstler, Autor und Podcaster. Ich produziere hier Cobains Erben und ich habe ein Angebot für dich. Das heißt Goofigramm. Das ist ein Newsletter, den ich jeden Montag schicke. Und indem ich immer irgendetwas schreibe, was inspirierend ist oder was Spaß macht oder was lustig ist oder was nachdenklich macht oder was irgendwas in der gegenwärtigen gesellschaftlichen oder politischen Situation aufgreift. Irgendwas, was gut tut zum Start in die Woche. Jeden Montag bekommst du das in dein E-Mail-Postfach, wenn du zu meiner Webseite gehst, goofy-müller.de mit UE. goofy-muella.de und da dich einträgst, ja, ich will das Goofigramm haben. Und dann bekommst du schon am nächsten Montag irgendwas Inspirierendes zum Start in die Woche.
Gut.
Das ist das eine.
Das ist das eine. Ne? Wir sind jetzt im Grunde immer noch auf der Plot-Ebene, im Großen und Ganzen.
Ja.
Okay, eben Zähmung von Tieren. Übrigens, das ist dann auch sozusagen der große Vorteil von OJ und seiner Schwester... Emerald heißt sie, glaube ich.
Emerald, genau, stimmt.
Wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Mhm.
Weil die ja aus dem Business kommen, Tiere zu zähmen.
Ja.
Und OJ dann irgendwie relativ irgendwie, also so wortkarg er ist, so klug ist er, aber auch nämlich im Rausfinden, im zu erspüren, was bei diesem Tier geht und was nicht.
Ja.
Und wie man sich verhalten muss, dass man nicht angegriffen wird. Man darf es nämlich nicht anschauen.
Genau.
Das reagiert auf Wesen, also auf Lebewesen, die ihn angucken.
Ja.
Und
genau. Man muss sogar, glaube ich, seine Aufmerksamkeit vollkommen woanders hinrichten. Ja. Ne?
Und das ist nämlich auch der Punkt, wenn die ganzen Menschen dann in den Himmel kauen, oh, das UFO kommt, schauen sie alle hoch.
Mhm.
Und das ist der Moment,
genau,
wo Jean Jacket naja, sozusagen sein Fressen findet, könnte man sagen.
Ja.
Und übrigens auch interessant, weil das Thema Augen sehen ja eine große Rolle spielt.
Ja.
Der Vater, der am Anfang stirbt, der durch einen Dollarmünze oder so, die eben aus dem Himmel fällt, wo fällt die hin? In sein Auge.
Stimmt. Genau.
Also sprich, auch hier wieder das Thema Schauen,
ja.
Gucken, Sehen.
Ja.
Und das ist dann vielleicht sozusagen noch eine Ebene tiefer.
Ja, das stimmt. Es geht um das Sehen und um das Gesehenwerden, genau. Das Pferd auf dem Set rastet deshalb aus, weil man ihm so ein Lichtdings vor, so ein Spiegel vor das Gesicht hält, um das Licht zu messen, glaube ich. Und das Tier schaut plötzlich in sein eigenes Auge und rastet vollkommen aus.
Genau.
Genau. Die Filmtechnik wird immer wieder thematisiert.
Überhaupt das Thema Fotos,
ja,
Film. Genau. Sie wollen ja eben den Ofra Winfrey Shot,
genau,
von Jean Jacket haben.
Ja.
Sie wollen sozusagen, und am Anfang steht interessanterweise ein Bibelvers, wird aus Nahum,
ja,
ganz zum Anfang des Filmes eingeblendet, in dem, ich kann ihn jetzt nicht wortwörtlich nahe gehe, aber es irgendwie, und ich will aus dir ein Spektakel machen, kommt dann, ist sozusagen die Quintessenz,
yeah,
sozusagen. Also es geht um das Spektakel mit Tieren, um das Einfangen der Welt durch das Kameraauge. Also das Thema Auge wird wirklich, also eigentlich totgeritten, wenn man so möchte.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ich habe ganz schön lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Also es ist wirklich Thema von Anfang an. Es kann sogar sein, ich habe das, glaube ich, ehrlich gesagt nur geschnallt, weil ich diese fantastische Rezension von, wie, die ich dir auch empfohlen habe.
Ist das Filmkritiken oder wie heißt es?
Filmkritik gehört habe. So ein Podcast,
ja,
der macht immer so recht philosophische Filmkritiken. Mhm. Ehrlich gesagt, ich glaube, das hätte ich nicht geschnallt.
Nee, es ist, finde ich, auch eigentlich offensichtlich und trotzdem, ja, gleichzeitig ganz schön subtil.
Ja.
Das macht den ganzen Film aus, finde ich. Eine gewisse Subtilität in aller Deutlichkeit.
Total.
Was echt so schön ist, finde ich. Ne?
Also es,
ja. Auch dieser Influencer-Typ, der dann da auf seinem E-Bike vorbeigeritten kommt und wissen will, was sie denn da filmen wollen, was denn überhaupt los ist und so. Und dann unbedingt auch den Shot haben will von dem Wesen und so. Der trägt ja auch so einen Zyklopenhelm, ganz komischer,
genau,
Motorradhelm, wo nur so ein Auge so frei ist im Visier. Ganz merkwürdig, ne?
Ja.
Weiß nicht, ob er das extra für seine Kamera irgendwie freigelassen hat, dass er da eine Kamera ranhalten kann. Aber jedenfalls wird da auch das Auge besonders betont bei dem, ja, komischen Helm, den, ja, er da aufhat.
Ja, ja, und auch eben Jean Jacket am Anfang, wo man sogar noch denkt, das ist ein UFO.
Mhm.
Ne, bei dieser Cowboy-Hut-Szene,
ja,
könntest du auch denken, es ist ein Auge.
Das stimmt.
Ne, was da fliegt. Also es
ja,
sind zwei Bilder in einem, die dort aufgemacht werden.
Das stimmt.
Naja, und
übrigens finde ich, ich habe vorhin so kurzerhand gesagt, so der weiße Wal oder so. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon auch eine,
ja,
eine Anspielung an den, ja, an Moby Dick.
So. Ganz genau. Ja.
Dass dieses weiße, definitiv, Urviech, das, ja, da irgendwie nicht in den Meeren rumschwimmt, sondern in den Wolken rumschwimmt.
Ja. Ganz genau.
Irgendwie gefährlich ist.
Ja. Und hier dieser Dokumentarfilmer, der dann irgendwie für den Shot letzten Endes sein Leben, mhm, verliert. Der hat ja auch sowas, Captain Ahab.
Der ist so wirklich wie Captain Ahab, ja, genau. So wie Captain Ahab dann schließlich auf den Rücken des weißen Wales springt, weil er sagt, ich krieg dich jetzt endlich, so läuft er dem weißen Ding da in der Luft entgegen mit, ja, seiner Kamera und sagt, ich will jetzt diesen verdammten Schuss haben.
Ja.
Und stirbt natürlich auch dabei, klar.
Ja. Ja.
Stimmt, so echt so ein Captain Ahab-Typ.
Ja, ja, mal aber jetzt nochmal über die Ebene gesprochen, weil ich finde, die ist sozusagen,
ja,
künstlerisch spannend.
Ja.
Also die ist sozusagen, also jetzt, ich meine, wir könnten über viele Sachen reden. Wir könnten über das Horrorgenre sprechen und dann auch nochmal Bezug nehmen auf die anderen beiden Filme von Jordan Peele.
Mhm.
Aber die sozusagen, finde ich, spannende Sache ist, wir haben hier einen Film, wo es über das Filmen geht.
Mhm.
Und ich weiß, ich habe irgendwie von Jordan Peele gelesen, dass er gesagt hatte, er wollte einen Film über seine, auch nicht wortwörtlich zitiert, über seine größte Leidenschaft und über den Horror seiner größten Leidenschaft machen.
Oh, interessant. Okay.
Also quasi einen Film über Filme.
Ja.
Und über das Tolle an Filmen und über das Furchtbare an Filmen. Weil Filme nämlich sozusagen letzten Endes dir ja immer eine Perspektive liefern und dir dich in eine Perspektive einzwängen, genau. Sozusagen. Also du kriegst einen Blick serviert.
Ja.
Und du kannst nicht mehr selber gucken, sondern du musst den Blick des Filmes anschauen.
Ja, ja.
Du kannst nicht selber wählen, was du anguckst, sondern du kriegst einen Blick serviert. Mhm. Und da dachte ich dann wieder, ja, das ist so geil. Und das dann eben in Form eines Films.
Ja.
Weißt du?
Genau.
Mit Hammerbildern, mit, also gerade diese IMAX-Aufnahmen, die es dann da zum Teil gibt, die sind wirklich sensationell.
Ja.
Ganz fantastische Bilder. Ja.
Die ja verrückterweise auch wirklich mit einer IMAX gefilmt wurden.
Ja, genau.
Habe ich dann auch erst durch diese Rezensionen erfahren.
Ja, genau.
Ist der Wahnsinn eigentlich.
Ganz genau. Ja, und irgendwie habe ich gedacht, das ist eine sehr künstlerische Reflexion über das Thema Kunst, nämlich seine Kunst. Also es ist ja ein Filmregisseur sozusagen, der hält dir keinen Vortrag. Wie gesagt, ganz viel von dem, worüber wir hier reden, kriegst du unter Umständen gar nicht mit.
Mhm.
Also, das wird dir nicht haarklein genau alles erklärt. Also wir interpretieren jetzt ganz, ganz viel sozusagen.
Ja,
das stimmt. Ist nicht notwendigerweise im Film, da steht nicht unten drunter, und übrigens, lieber Zuschauer, habt ihr die Augen bemerkt und wie oft die Kameras vorkommen und so nicht, sondern es ist eine kluge filmische Reflexion über das Thema Kino.
Aber was sagt
und Spektakel.
Was sagt ihr über das Sehen?
Ja.
Also, ich könnte mir vorstellen, dass er der Vorstellung entgegentritt, dass wenn man etwas filmt und dramaturgisiert, choreografiert, ne, dass man das dann sozusagen dadurch auch kontrolliert. Also als würde eben die Bildkomposition die Wirklichkeit dann eben domestizieren sozusagen.
Ja,
ne?
Genau.
Einfangen. Kontrollierbar machen.
Genau, das andere Thema dieses Films quasi.
Genau. Ja. Und ich glaube, der Film sagt die ganze Zeit, das geht so nicht.
Ja.
Das kannst du, das ist eine Illusion. Das kann man sich so vorstellen, aber die Wirklichkeit ist am Ende, auch die gefilmte Wirklichkeit ist am Ende immer noch ein bisschen größer und immer noch viel unkontrollierbarer, als uns das lieb sein könnte. Es kann uns auch jederzeit um die Ohren fliegen, so.
Ganz genau.
Deshalb ja auch irgendwie dieser Affe auf dem Filmset, also wo man ja auch glaubt, die Situation ist vollkommen unter Kontrolle, ne? Denkt man bei diesen Vorabendserien ja irgendwie auch.
Ja, natürlich.
Die Türe sind nett und alle sind nett und so.
Wie vor einem Geburtstag.
Genau, aber und da läuft halt eben auch alles aus dem Ruder, also und handelt eigentlich seiner Natur gemäß, ne?
Ja.
Spielt auch eine Rolle. Ich meine, der Affe muss dann getötet werden, weil so darf er sich halt nicht auf dem Film, der darf ja nicht alle Leute töten. Aber eigentlich macht der Affe nur das, was ein Affe eben macht, wenn er ausrastet.
Genau. So. Und das alles eben in einem künstlichen Set von Kameras eingefangen.
Genau.
Und auch dann mit Jean Jacket, wo der Money Shot geschossen werden soll, was eingefangen werden soll, wo die Wirklichkeit letzten Endes präsentiert wird. Das, was uns im Kino ja gezeigt wird, sind ja immer, wie gesagt, ist nicht dein eigener Blick, sondern ist ein Fremdblick, der dir letzten Endes aufgezwungen wird.
Ja.
Also sprich.
Und der dir aber auch was vorgaukelt.
Genau.
Ja. Er gaukelt dir vor, die Wirklichkeit wäre so.
Ja.
Oder die Wirklichkeit könnte man so zähmen oder so.
Ja.
Aber die Wirklichkeit ist doch immer noch mal was ganz anderes. Also
genau.
Es ist eine Kritik am Medium-Film und an der Form Kino, würde ich sagen.
Ja.
Aber es ist irgendwie auch eine philosophische Frage. Also, was umgibt uns hier eigentlich wirklich? Wie viel wissen wir darüber eigentlich wirklich? Und ist das nicht eine Illusion zu denken, wir könnten das alles kontrollieren?
Genau. Und wir könnten es einfangen und damit zähmen.
Genau.
Und damit beherrschbar machen und damit kontrollieren und erklären und genau. zubereiten.
Sozusagen. Und das, da verlässt es dann eigentlich auch schon den Rahmen des Kinos. Also er, das ist seine Welt und darin lässt er diese Handlung spielen, aber es ist eigentlich wirklich eine grundsätzliche Frage an den Menschen. Ne? Was glaubst du eigentlich, in was für einer Wirklichkeit du lebst? Und wie kommst du auf die Idee, dass du diese Wirklichkeit wirklich kontrollieren kannst? Warum glaubst du, dass du mit dieser Wirklichkeit alles Mögliche anstellen kannst? Als wäre es ein Pferd, das du zähmen kannst für das Filmset zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja die nächste kleine Szene, die sich da anreiht, wo das eben nicht funktioniert. Das Pferd soll einfach nur still stehen bleiben vor diesem Greenscreen. Aber das Pferd rastet aus und tritt die ganze Deko da durch die Gegend. Ne? Ja. Weil es ist halt ein Tier. Du kannst die Wirklichkeit nicht sagen, bleib da still stehen, ich will dich gerade filmen. Oder genau. Das funktioniert halt nicht.
Die Wirklichkeit ist nicht zähmbar.
Genau.
Ist nicht wirklich zähmbar und ist damit auch nicht wirklich einfangbar.
Ja.
Filmbar. Stimmt. Nicht wirklich filmbar.
Stimmt, genau.
Also ich habe das so empfunden, wie gesagt, das ist zur gleichen Zeit eine Kritik an dem, was Kino macht.
Ja.
Und gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Kino, weil es so fantastische Bilder liefert.
Ja, das stimmt. Ja.
Unfassbar stimmt. Tolle Aufnahmen und auch wie Jean Jacket dann da fliegt und sich am Ende entfaltet. Ach, und
das
so.
Das ist wunderschön.
Meine Güte, sind das Bilder, ey.
Ja. Boah. Aber auch so, das ist ja wirklich krass, wie sich dieses Wesen entfaltet und zu so einem riesigen irgendwas anderem wird, was man gar nicht richtig beschreiben kann, weil das kein wirkliches Vorbild hat. Das fand ich ganz faszinierend. Das ist nicht, es wird dann nicht zu einem Drachen oder einem Papierschiff oder so, sondern es wird zu irgendeinem anderen Ding, wo man überhaupt gar nicht keinen Vergleich hat. Wem ähnelt das oder welchem Wesen ähnelt das jetzt gerade? Das fand ich eine ganz, ganz starke innovative Kraft des Films.
Ja.
Das steht da plötzlich in der Luft und du denkst so, wow, was ist das denn? Ne?
Ja.
Habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch nirgendwo bisher gesehen.
Das hat man so noch nicht gesehen. Das ist wirklich, das ist großes Kino.
Total.
Das ist ganz großes Kino.
Ja.
Also, und das meine ich, ne? Es ist zur gleichen Zeit eine Liebeserklärung an das Medium Film, an das, was das Medium Film kann und wie es Geschichten erzählt. Und gleichzeitig ein Eingeständnis, dass das halt alles auch Quatsch ist.
Genau.
Oder eine Illusion verkauft einer zähmbaren Wirklichkeit, die nicht zähmbar ist.
Genau.
Die in Wirklichkeit nochmal anders ist.
So. Genau.
Also, das ist schon stark. Ich meine,
wie deutest du eigentlich diesen Polaroid-Brunnen? Also, das muss man vielleicht kurz erklären. Also, in diesem Western-Vergnügungspark gibt es also so einen künstlichen Brunnen. Und in den Schacht des Brunnens am Boden ist eine Polaroid-Kamera, also eine Sofortbildkamera eingebaut. Und die Gäste des Vergnügungsparks können in den Brunnen schauen, dann werden sie fotografiert, wie sie von oben in den Brunnenschacht reinschauen. So.
Genau.
Und das ist so haha, lustig irgendwie. Und Emerald, die Schwester, die wird dann irgendwann von Jean Jacket gejagt und hat eine Idee, die ich ehrlich gesagt nicht richtig verstanden habe. Sie rettet sich zu diesem Polaroid-Brunnen und feuert dann immer den ab, also aktiviert die Kamera, oder?
Ja.
Und es blitzt dann auch ganz stark.
Ja, die Blitze sind aber egal.
Okay, aber warum macht sie das nochmal? Weil sie das Ding fotografieren
will. Weil sie den Money Shot will.
Weil sie will den Money Shot.
Sie will den Money Shot und sie hat ja vorher sozusagen, das spoilern wir jetzt nicht, also sie hat vorher etwas gemacht, was sozusagen dann auch die Auflösung, auch den Sieg über das Monster erringt.
Ja.
Und sie steht quasi an diesem Brunnen, der ja auch wie ein Auge ist.
Ja,
ne? Der ist ja ein im Boden eingelassenes Auge, was sozusagen in das Auge am Himmel blickt und versucht, es einzufangen.
Stimmt.
Also letzten Endes ist auch das wieder eine Metapher-Bildsprache, die über das reflektiert, was man mit Bildern kann oder eben nicht kann. Also.
Genau, stimmt. Ach, genau. Es geht aber darum, das Monster zu fotografieren.
Ja.
Ne? Und das geht mit dem Brunnen, weil der auch keine Elektronik braucht.
Genau, der ist, da musst du auch drehen.
Da muss man auch drehen, ist aber auch mechanisch
ist so Western,
ausgelöst.
Westernmäßig.
Genau, okay, verstehe. Ja, genau. ein bisschen schade, dass man das nicht spoilern kann jetzt mit dem, wie die den besiegen, weil das hat ja auch wieder eine Parallele zu der Gordy-Geschichte, ne?
Ja.
Aber stimmt. Wollen wir nicht spoilern, ne?
Ja, ja, nö. Nee, wir haben schon so viel gespoilert, ja. Dann lassen wir wenigstens ein okay. Ding irgendwie noch übrig. für die Leute, die es noch nicht sagen. Also es ist, und das Witzige ist ja, es ist damit auch so, wie es endet. Ist es, bist du plötzlich wieder doch im klassischen Horrorfilm,
ja.
Weil das Monster besiegt wird.
Stimmt.
Und es geht quasi gut aus. Gut, ja. Es hat einige mussten dafür über die Wupper gehen, das schon noch, aber es ist, also es wird erreicht sozusagen. Mhm. Und dann bist du am Ende wieder im klassischen Horrorfilm, alles ist gut und die Gefahr ist gebannt.
Ja.
So, wupp.
Ja. Ja.
Irgendwie, ich meine, er hätte es natürlich auch noch mehr Arzi-Fazi machen können. Ich meine, der ganze Film hat ja was Arthouse-mäßiges an manchen Stellen. Oder ich finde in der Erzählart, wie er das macht, hat schon durchaus ein bisschen was Arthouse-mäßiges auch. Aber ich fand es ehrlich gesagt gut, dass er am Ende dem Kinobesucher das gibt, was der Kinobesucher haben will.
Stimmt.
Weil er quasi ja sagt, ja, ich weiß schon, du bist hier, um ein Spektakel zu wollen und das kriegst du.
Ja.
Und vielleicht denkst du zwischendrin nochmal über das nach, was ich dir zwischen den Zeilen gesagt habe. Aber jetzt, ja, ist schon klar. Du give the people what they want.
Ich mag das.
Opera-Shot.
Ich mag das auch gerne. Ich mag das gerne, wenn solche Geschichten erzählt werden, sei es im Film oder auch in der Literatur, die auf der einen Seite dir genug Stoff liefern, dass du drüber nachdenken kannst.
Ja.
Also so auf verschiedenen Ebenen spielen und da miteinander in Schwingung geraten und dir trotzdem eine nachvollziehbare, unterhaltsame Story liefern.
Ja.
So, also genau. So ein bisschen richtig geiler Pop sozusagen. Ne? Ja. Das mag ich gerne.
Ja, genau.
Also wenn man sich so in der vor allen Dingen in der deutschen Literatur zum Beispiel umguckt oder so, dann denkst du immer, alles was so ein bisschen künstlerisch hochwertig ist, muss auf jeden Fall mal scheißen langweilig sein.
Genau.
So geht's mir jedenfalls immer. Genau. Ne? Genau. Gibt natürlich die Brains unter uns, die sagen, nein, das finde ich erst dann richtig toll. Also, aber ich, weißt du, Geschichten über, ja, kleine Jungs, die nie erwachsen werden und immer auf einer Blechtrommel rumkloppen oder Martin Walser hat ein Buch geschrieben über einen Chauffeur, der Blähung hat, oder, weißt du, so eine Geschichte, wo du denkst, ey, warum soll ich das jetzt lesen? Ich hab da keinen Bock drauf. Ja. Und
erzähl mir eine Geschichte, verdammt.
Erzähl mir eine Geschichte, verdammt, ey. Und wenn ich will, kann ich drüber nachdenken, aber ich muss nicht unbedingt. Das finde ich schön.
Ja, genau.
Aber ich bin für sowas sehr, sehr dankbar.
Ja, ja, es geht mir auch so. Das ist ja sozusagen, wie gesagt, der deswegen ist der Film, finde ich, auch so sensationell, weil er eben verschiedene Genres mixt und das sehr gut macht. Mhm. Also auch die Western-Zitate sind ja irgendwie verfremdete Western-Zitate, obwohl es Western-Zitate sind.
Ja.
Und auch. Und du hast dann sozusagen in dieser ganzen, naja, also du hast eben diese normale Genre-Ebene und Genre-Kost auch. Mhm. Und wie gesagt, aber hierin ist er auch nicht klassisch. Und darüber würde ich auch noch mal kurz mit dir reden, weil auch die anderen beiden Filme, wie gesagt, Get Out ist noch am ehesten klassische
ja, ist es schon, aber auch bei dem Film hatte ich nie das Gefühl, ich gucke jetzt gerade einen klassischen Horrorfilm.
Ja.
Das finde ich nicht. Ich habe gestern mit meinem Sohn über den Film Us kurz geredet, weil er hat den auch gesehen. Ich hatte ihm gesagt, dass wir über Jordan Peele reden und er meinte, oh ja, stimmt, die wollte ich auch noch gucken. Und er hat also Us geguckt, und fand den hervorragend. Ich habe den gestern auch geguckt. Und wir haben dann darüber ein bisschen geredet. Es ist eine Geschichte über Doppelgänger, könnte man sagen.
Genau.
Ne? Dass es Doppelgänger gibt. Und meine Frau ist ja auch fürchterlich belesen und sehr schlau. Und die hat dann gesagt, Doppelgänger, ach, also ist das so schwarze Romantik? und sie hat recht. Also es gibt ja in der Romantik, in der Kunstepoche der Romantik gibt es auch eine Abteilung, die wird in der Forschung mittlerweile die schwarze Romantik genannt.
Aha.
Und das ist sozusagen die alle Vorläufer der späteren Horrorliteratur.
Oh.
Das fing so im 19. Jahrhundert an.
Mhm.
Und da tauchten eben die übersinnlichen Phänomene auf, das Okkulte, das Rätselhafte.
Und ist das so mit quasi Bram Stoker, Dracula und
ja,
diese im Prinzip, viktorianische,
ja,
Frankenstein,
genau,
so dieses Genre quasi.
Genau. Aber das ist auch noch größer, da zählt man mittlerweile auch Werke der Malerei dazu, wie zum Beispiel Caspar David Friedrich, wenn er so ganz dunkle Ruinen malt oder nur so tote Bäume schwarz, mhm, vor einem dunklen Hintergrund, oder die zwei Männer, die man immer nur in Rückenansicht sieht, die den Mond betrachten und so.
Mhm.
Es gibt da verschiedene einschlägige Motive in der schwarzen Romantik, und das Doppelgänger-Thema ist zum Beispiel ein klassisches, mhm, Motiv.
Ah, das wusste ich nicht.
Und ich habe mir vorhin nochmal spaßeshalber den Wikipedia-Artikel zu dem Begriff schwarzen Romantik durchgelesen. Ja. Wenn du dir das durchliest, worauf die Wert legen, welche Themen die aufgegriffen haben, wie die Geschichten erzählt haben oder so, dann denkst du, wenn du die Jordan Peele-Filme geguckt hast, ja, stimmt, ungefähr so. Also das fußt schon in dieser alten Tradition, ne? Das ist eine Neuinterpretation dieser alten Themen.
Also, aber deutlich Neuinterpretation, weil er ja, finde ich,
ja,
visuell und auch erzählmäßig schon relativ einzigartig ist, oder?
Also ja, aber gerade das Erzählerische ist ja so klug in ihm angelegt. Das,
ja,
ist ja eigentlich wirklich eine, finde ich, auf dem Niveau einer literarischen Erzählweise, wie er,
ja,
die Geschichten erzählt.
Ja,
das sind wirklich, wirklich gute Geschichten. Das ist, ja, auch bei Get Out zum Beispiel,
ja,
finde ich, das ist zwar eine klassische Horrorgeschichte, ja, aber die ist schon so ein bisschen Edgar Allan Poe-mäßig. Also,
ja,
diese komische, ja, Versammlung von Weißen, die da, hallo, die Schwarzen irgendwie herzlich willkommen heißen,
ja,
und du hinterher erfährst du, warum die das machen,
ja,
was,
genau,
die eigentlich wirklich wollen.
Ja.
Und wie fürchterlich das alles ist, worin, ja, er sich, also, das ist, ich finde schon, dass die Erzählweise, oder eben bei Us, wie diese Doppelgänger dann eben aus den Untergrundgängen plötzlich auftreten und sichtbar an der Oberfläche, Erdoberfläche auftauchen oder so. Das hat schon, finde ich, erzählerische Qualitäten, die auf den über den normalen Horrorfilm hinausgehen,
die
echt tiefer sind.
Ja.
Und die, gerade auch Nope, wir haben jetzt so viele verschiedene Motive aufgezählt, wie das miteinander verschachtelt ist, ne?
Wie genau, das Verschachtelte meine ich.
Aber das ist ganz sorgfältig konzipiert.
Ja. Aber das ist eben anders, als man es in einem gängigen Horrorfilm hat.
Das meine ich.
Ja.
Aber in einem literarischen Werk, in einem guten literarischen Werk, würdest du das erwarten. Dass gewisse Themen von Anfang an anklingen, die werden später wieder aufgenommen. Und dann merkst du, wie sich das durch das ganze Werk durchziehen. So.
Ja.
Und ich finde, so sorgfältig, wie man echt einen anspruchsvollen Roman schreibt, so macht der Jordan Peele seine Filme. Das finde ich total faszinierend.
Ja, total.
Es ist wirklich sehr, sehr klar durchdacht. Da passiert nichts zufällig.
Ja.
Weil das ist keine besonders intuitive Erzählweise, sondern es ist wirklich klar durchkomponiert, wie er die Geschichten erzählt. Deshalb,
ja,
lohnt sich das auch, die mehrmals zu schauen.
Ja, ja, unbedingt. Wobei, dass das nicht intuitiv wäre, würde ich gar nicht so sagen, weil er dann in der Art und Weise, wie er erzählt, mit den Sprüngen, die er zum Teil macht, oder jetzt hier bei Nope eben diese Inneneinsichten aus Jean Jacket heraus, wo du ja am Anfang überhaupt nicht weißt, was ist denn das? Was ist das für eine, also, was sehe ich hier gerade,
ja,
sozusagen?
Stimmt,
ne?
Weiß man ja manchmal.
Und das wird ja nicht erklärt. Also,
ja,
das, und da ist er, finde ich, dann schon eher.
Aber in der Rückschau, in,
ja,
der Interpretation, erschließt sich das.
Ja, ja, gut, in der Rückschau erschließt sich's, das stimmt.
Und deshalb, diese Bilder sind ja nicht willkürlich.
Nee, ist nicht willkürlich, aber ich empfinde es so als, weißt du, das ist schon so, wie du in einem Arthouse-Film unter Umständen irgendeinen Charakter macht irgendwas,
ja,
und du denkst, warum macht dann das?
Ja.
Und es wird nicht später groß erklärt,
ja,
sondern so, und du bist vor den Kopf geschlagen, weil du denkst, so reagiert doch keiner.
Das stimmt.
Oder so. Und ich finde, so ähnlich legt er auch seine Figuren an,
ja,
oder solche Einstellungen, die du nicht gleich zuordnen kannst. Und das hat, finde ich, schon eher, das ist eben, das meine ich mit quirky, mit,
ja,
mit Offbeat. Das ist eben, normalerweise hast du in einem normalen Horrorfilm, da gibt es den Killer oder das Monster, und dann gibt es die Babysitterin, sage ich jetzt mal, die den ganzen Film vor dem Killer wegrennt,
ja,
und ihn am Ende besiegt.
Ja.
Ich sag mal so ganz platt.
Ja, ja, ja. Konvention, Erzählkonvention.
Ja.
Genau, denen folgt er nicht.
Ja,
oder
ja, ja.
Oder die bricht er ständig.
Ja, das meine ich.
Aber das ist eben wirklich bewusst, ne?
Ja, das ist
man,
bewusst.
Natürlich weiß jeder Filmemacher zu jeder Zeit, was er tut, aber es ist eben, wie gesagt, dass er so konsequent das Thema Sehen zum Beispiel durchzieht. Von Anfang bis Ende. Natürlich. Das Thema Film, Kino, von Anfang bis Ende. Das Verhältnis Mensch, Tier, Mensch, Wirklichkeit und so. Diese Themen werden ja durchgezogen. Ja. Und das finde ich schon ziemlich starkes Handwerk.
Ja, das ist gut durchdacht. Aber wie gesagt, er erklärt es dir ja nicht auf dem Silbertablett.
Nee, das stimmt.
Sondern, man könnte das auch einfach nur als ein...
Ja.
Als eine moderne Moby Dick-Verfilmung sehen.
Ja, stimmt, ja.
Weißt du, was ich meine? Und,
ja.
Und das finde ich schon stark, weil er sozusagen, also er könnte das alles noch deutlicher machen. Ich meine, er macht es eigentlich deutlich, wenn du drüber nachdenkst. Unglaublich deutlich. Und trotzdem nicht auf dem Silbertablett. Das finde ich schon in dem Sinne beeindruckend.
Das macht es aber so angenehm, finde ich auch. Weil ich hasse das, wenn mir Leute die Kunst dann auch noch um die Ohren schlagen.
Ja, genau.
Ja, Achtung, jetzt jetzt richtig nachdenken. Jetzt aber mal richtig nachdenken, ne?
Deswegen habe ich
Hast du es gemerkt? Hast du es gemerkt? Hast du nicht gemerkt, ne?
Deswegen habe ich gedacht, Sophie, den musst du sehen.
Ja, genau.
Weil das A, dir gefallen wird und B, auch gut zu unserem Diskurs zum Thema Kunst passt.
Total.
Also, ja,
total.
Weil es sozusagen auf eine künstlerische Art und Weise Kunst reflektiert.
Ja, vielleicht mag ich die Filme von ihm deshalb so gerne, genau.
Ja.
Es ist, genau, an dieser Stelle würde man vielleicht sagen, unprätentiös. Also es wird dir einfach nichts, dir wird die Kunst halt nicht in den Arsch geblasen, sondern es wird dir freigestellt, ob du drüber nachdenken willst oder nicht.
Genau.
Du kannst es aber.
Ja.
Das Potenzial haben diese Filme, dass du dich darin vertiefst. Das finde ich stark.
Und spannend finde ich auch noch, ich meine, alle diese drei Filme, die haben alle so einen What-the-fuck-Moment.
Ja.
Also alle so einen Augenblick, wo sich plötzlich was dreht, womit du nicht gerechnet hast.
Mhm.
Und was dich, ne, so jetzt so wie bei The Sixth Sense, meinetwegen, wo du am Ende merkst, Bruce Willis ist tot.
Oh, ja.
So.
Ja.
Nur das... Stimmt. Nur der Unterschied zu den zu The Sixth Sense, was auch ein toller Film ist und so weiter, der lebt von diesem einen Moment.
Ja.
Ohne diesen Moment ist der ganze Film. Also nicht, dass der nicht auch Themen hat und so weiter, aber der lebt von diesem Twist. Und Jordan Peele bringt dir auch immer Twists.
Ja.
Aber der Film lebt nicht davon.
Mhm.
Also das ich habe jetzt ja Nope zum zweiten Mal gesehen, der Twist war irrelevant. Der Film ist einfach gut.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Also er gibt dir dieses wow, Wahnsinn, daran habe ich ja, das hätte ich ja gar nicht gedacht, Moment, wo sich was dreht und so, ja, Konvention.
Ja.
Aber im Grunde geht es nicht darum.
Genau.
Im Grunde ist das nur ein filmisches Mittel. Nur ein erzählerisches Mittel, um dich in den Sack zu kriegen und zu sagen, ja, da habe ich dich verarscht. Aber mehr nicht.
Ja.
Also und das finde ich irgendwie auch cool. Also weil er mit all diesen Genre-Dingen spielt und am Ende aber was Größeres abliefert.
Genau.
Ja. Also das ist das.
Genau.
Ja. Letzte Frage.
Ja.
Oder von mir aus, von meiner Seite aus, letzte Frage. Warum heißt der Film Nope?
Ich habe keine Ahnung. Was ich mag an dem Film ist, dass es so ein lakonischer Titel ist.
Ja.
Das hat mir auf Anhieb gefallen. Auf Anhieb hat es mich erstmal gewundert.
Mhm.
Nope, habe ich gedacht.
Genau.
Das ist doch kein Filmtitel. Nope.
Ja, genau.
Und dann spielt das Wort natürlich an irgendeiner Stelle eine Rolle, glaube ich, erinnere ich mich.
Interessanterweise relativ, also an mehreren Stellen. Es wird von verschiedenen Menschen immer mal wieder gebraucht.
Ja.
Also womit irgendwie auch klar ist, okay, das ist der Filmtitel. So.
Mhm, ja.
Aber...
Ach, du weißt es auch nicht, oder?
Nee, ich wollte mit dir darüber jetzt sinnieren, warum der Nope heißen könnte. Weil, also, wie gesagt, das wird aufgegriffen. Und ja, das ist der Moment, also, was man vielleicht sagen kann, OJ sagt das in einem, mehrfach in einem Moment, wo es um die Frage geht, geht er auf das Böse oder auf das vermeintlich Böse zu, also heroisch, und er sagt dann, nope, und bleibt sitzen. Ne? Bleibt in seinem Auto, wo es sicher ist, sitzen.
Stimmt, genau, richtig, nope. Ich erinnere mich. Ja? Nope. Ja, genau.
Und
sagt das zu sich selber, ne?
Yes, sagt das zu sich selber. Und vorher gab es schon mal eine Situation, die ähnlich ist, die dann gar nicht bedrohlich war, aber und so weiter. Ja. Aber in dem Augenblick, wenn er es sagt, weiß er es nicht. Was ja sozusagen, ich meine, jetzt denke ich mal laut, wenn es um die Frage der Zähmung der Wirklichkeit geht,
ja,
ist zumindest an diesen Stellen verweigert er sich, sie zu zähmen.
Das stimmt.
Und sagt, nee, ich muss nicht alles in den Griff kriegen, ich bleib lieber da, wo es sicher ist.
Das stimmt.
Ja. Nope.
Ja.
Mein, am Ende ist er doch der Held.
Ja.
Aber
aber das empfinde ich auch als einen total sinnvollen Kommentar des ganzen Films. Nope. Das stimmt. Es passt eben auch sehr, sehr gut zu ihm als Hauptfigur.
Ja.
Dieser irgendwie immer so ein bisschen phlegmatische, mundfaule, linkische Typ, der nie Bock hat, sich an irgendwelche Konventionen zu halten, der immer da so durch die Gegend so stuffelt, so, ne? Dass der Nope sagt, passt schon mal total. Und dass das irgendwie auch seine Haltung ist zu dem Ganzen, irgendwann zu sagen, nö. Ja, du musst doch jetzt hier raus, du musst doch jetzt das Monster angreifen.
Nö.
Genau. Das finde ich, ich glaube, das ist eine sinnvolle Aussage über den ganzen Film, über die ganze Geschichte. Ja.
Ja.
Leuchtet mir ein. Ja. Sehr sehenswert.
Sehr sehenswert.
Man könnte jetzt noch einen Quervergleich machen mit den anderen Filmen, wo tauchen die ähnlichen Dinge wieder auf. Da müsste man aber schon wieder, müssen wir zwei weitere Filme spoilern, was ein bisschen hart ist.
Ja, ist ein bisschen hart vielleicht.
Aber das Verhältnis zu Tieren taucht in Us ein bisschen auf. Das sind die Hasen, die da in den Runden laufen.
Ja, richtig.
Und bei Get Out natürlich der Hirsch.
Der Hirsch an der Wand.
Ja,
ja.
Und der erst wird er ja totgefahren, der Hirsch, und dann ist er das Mittel zur Rettung.
Ja.
Und auch das fand ich interessant. Also es gibt Themen, die wieder auch auftauchen in den
Film
auch, ne? Fand ich interessant.
Stimmt, ja.
Und das Sehen, könnte man sagen, in diesem Spiegellabyrinth, wenn aber nur angedeutet. Also
Spiegel.
Ja, das kleine Mädchen läuft in diesen Irrgarten.
Ja, stimmt.
Und spiegelt sich überall selbst.
Genau.
Und irgendwann steht sie einem Spiegelbild gegenüber, das gar kein Spiegelbild mehr ist.
Genau.
Das ist auch, das Sehen spielt ja auch eine Rolle, ne?
Ja.
Aber nicht so ausgeprägt wie bei Nope. Da sind diese Themen, beide Themen richtig ausgearbeitet. So.
Richtig.
Ja. Das fand ich aber interessant, im Vergleich das zu sehen.
Genau. Also, jetzt hoffen wir, dass wir euch Lust gemacht haben auf diesen schönen Film oder auch auf die anderen beiden Filme von Jordan Peele, und immerhin haben wir die jetzt ja nicht gespoilert. Nee. Also, dort könntet ihr noch interessante Filme. Und wie gesagt, gerade wer das Horrorgenre mag, das sind auf jeden Fall sehr interessante Filme in diesem Genre. Wobei Nope, wie gesagt, meines Erachtens auch ein super interessanter Film ist, wenn du kein Horrorfan bist, sozusagen.
Total.
Ja. Und sehr sehenswert ist einfach, wenn du das Kino liebst.
Ja.
Und dich mal damit auseinandersetzen
möchtest. Genau. Ich unterstreiche das.
Okay.
Ja, schön.
Das war's. Schreibt uns wieder, was ihr denkt.
Genau.
Und
wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir wissen aber noch nicht, welches Thema.
Nee.
Denn in eurem Leben ist es zwar schon 2023, aber in unserem Leben ist es noch 2022.
So
und so weit vorausgeplant haben wir noch nicht.
So ist es. Wir packen jetzt ein.
Genau.
Und fahren nach Hause.
Macht es gut und, ach so, was sagen wir dem Tod?
Ja, nicht heute.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.